willkommen und Kölle Alaf, willkommen zur Lach- und Schieß-Folge des Deckview Podcast, des einzigen Technik-Podcastes, der zu Karneval ob Kölsch moderiert wird. Und wie natürlich in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge für euch jede Menge Themen vorbereitet. Ihr habt es vielleicht gehört, in Kölle feiere wir Karneval. Und das Motto des Karnevals dieses Jahr hier in Kölle ist jedem Jeck sing Pappnas. Und das passt auch ganz gut zum nächsten Thema, denn die Oberpappnasen, das wisst ihr ja alle, die sitzen bei uns in Berlin, Paris und wo auch immer. Und die Oberpappnasen in Österreich, die haben dort tatsächlich sich gewundert, dass das Volk auf die Straße gegangen ist und gegen ACTA protestiert hat und dann auch oft noch auf die Idee gekommen ist, dass sie denen, also den Oberpappnasen, die sich da auch Politiker schimpfen, Fragen zu ACTA gestellt haben. Und da waren sie so überrascht und so überfordert mit, dass sie direkt zur EU, zur Kommission hingelaufen sind und dann denen gesagt haben, ja, hier, wir wissen gar nicht, was wir darauf antworten sollen. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, das ist doch unglaublich. Diese Pappnasen, die müssen für dieses völkerrechtliche Abkommen, müssen sie quasi absegnen und haben keinen blassen Schimmer, was dort drinne steht. Und die können den Fragen einfach keinen Antworten parat bieten. Und das ist schon echt, echt traurig. Das muss man ganz ehrlich sagen, dass diese Oberpappnasen das nicht schaffen. Und wo wir gerade bei der EU-Kommission sind, da ist ja auch wieder so ein hochinteressantes, hochspannendes Thema. Denn diese blöden EU-Kommissare, die haben ja in so einem geheimen Schriftstück, was ja dann doch irgendwie durch einen Leak veröffentlicht worden ist, haben die tatsächlich uns als Demonstranten, die gegen ACTA demonstriert haben, als Demokratiefeinde bezeichnet. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das gibt doch gar nicht. Die Leute, die gar nicht demokratisch gewählt worden sind von dieser EU-Kommission Pappnasenverein da, die sind tatsächlich da die Ersten, die sagen, ja, ihr seid Antidemokraten, wenn ihr gegen ACTA stimmt. Das müssen die sagen, die gar nicht demokratisch gewählt worden sind. Nur so über 3, 4, 5 Ecken vielleicht indirekt. Das ist ja echt und irgendwie komplett seltsam. Und wo wir gerade bei der Netzpolitik sind und bei der Politik im Allgemeinen, kam natürlich noch eins überraschend, zumindest für uns Karnevalisten nicht so überraschend, denn wir haben das ja schon als Thema quasi auf unsere Karnevalswagen draufstehen, nämlich Wulffs Rücktritt. Unser ja, Bundespräsident AD, würde ich mal sagen, AD, der hat sich jetzt gedacht, und das ist halt natürlich auch wieder so ein spannendes Thema, wo ich mir natürlich auch so langsam so Gedanken mache, ja, diese Oberpappnasen in Berlin und Co., die haben tatsächlich vor, uns den Karneval ein bisschen streitig zu machen, denn die machen halt noch mehr Blödsinn, als wir hier im Karneval veranstalten können. Und die machen das sogar übers Jahr hinweg, also nicht nur zur 5. Jahreszeit konzentriert, sondern die machen das auch so übers Jahr verteilt hin. Und der Wulff hat jetzt so eine Kampfansage gegen uns Jecke hier im Rheinland gefahren, zumindest hier in Kölle. Ich weiß nicht, wird noch irgendwann das Karneval gefeiert? Da gibt es so ein paar Provinzen hier in der Nähe irgendwo, wo das auch gemacht wird, aber naja. Und ja, der hat sich dann gedacht, okay, machen wir denen mal ein bisschen was Dampf unter dem Hintern. Die müssen jetzt die ganzen Karnevalswagen komplett neu einkleiden, weil halt eben der Wulff zurückgetreten ist. Nun ja, und das Krasseste an diesem ganzen Rücktritt war ja natürlich das, was die Merkel anschließend gesagt hat zum Wulff. Ja, er hat sein Amt würdevoll vertreten. Das war ja auch schon fast eine Karnevalsrede und ein bisschen Konkurrenz zu den ganzen Büttenreden, die wir jetzt hier an Karneval gehört haben. Und das ist also echt schon ein sehr, sehr starkes Stück. Und das Beste war dann, glaube ich, wo der Wulff dann auch so den nochmal seinen maximalen Realitätsabstand so gezeigt hat, den er so hat, war, als er dann in seiner Abschiedsrede gesagt hat, dass er zügig den Platz freimachen möchte für einen Nachfolger. Zügig, hat er gesagt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Zürich. Das gibt es doch gar nicht. Hat er das gar nicht mitbekommen, dass das schon seit einem halben Jahr läuft gegen ihn? Nun ja, auf jeden Fall auch hochinteressant in diesem ganzen politischen Drama ist natürlich auch, dass er irgendwie, ja, der hat da irgendwie geschielt auf seine Bezüge. Der hat zwar ein halbes Jahr, nachdem er im Amt war, oder was war es, 100 Tage, hat er gesagt, ja, die Bezüge sind viel zu hoch, Bezüge sind viel zu hoch. Und jetzt hat er das so lange hinausgezögert, seinen Rücktritt, dass er sich sicher war, dass er deine 100, 200.000 Euro Bezüge pro Jahr tatsächlich auch bekommt. Und krass in dem Zusammenhang ist, er kriegt ja nicht nur 200.000 Euro im Jahr, sondern er kriegt da auch noch eine Chauffeur, eine Dienstwagen und eine Sekretärin umsonst dazu, für bis ans Lebensende. Das müsst ihr euch vorstellen. Das gibt es doch gar nicht. Das ist unglaublich. Also das ist also was soll man dazu noch sagen? Also die Politiker, die versuchen tatsächlich uns, den Jeckenleuten, Konkurrenz zu machen und nennen das dann Politik. Nun ja, wollen wir uns mal ein bisschen von der Politik ein bisschen zurückziehen und dann zu den ja tatsächlichen Technikthemen dann auch komme. Und da gibt es wieder was Hochinteressantes. Denn, ihr habt es vielleicht gehört, es gibt so ein neues Boot-Init-System, das sich SystemD nennt. Und das versucht ja so irgendwie auf Umwegen auch so ein bisschen den ganzen Standard umzukrempeln, wie jetzt Linux-Distributionen was und wo handhaben. Ganz, ganz besonders ist mir im Kopf da geblieben, dass sie ja auch schon versucht haben, die ganzen Binärprogramme, die wir ja alle in /user/bin oder /user/sbin haben oder was auch immer, und die wollen sie alle vereinigen in einen Ordner. Da gibt es sehr, sehr viel kontroverse Diskussionen drum. Und diesmal kam der Lennart Böttring, einer der Hauptentwickler von SystemD, wieder ins auf die Idee, einen neuen Standard vorzuschlagen, nämlich /etc/os-release. Er will also im Grunde genommen die ganzen Distributionen, die ja ihre Versionsnummern und ihre Namen in unterschiedlichen Dateien unter dem etc-Verzeichnis einfach hineinlegen, die will er jetzt vereinigen. Also anstatt Fedora-Version oder Version kommt da, oder Debian-Version kommt da jetzt eine Datei, die nennt sich OS-Release. Als ich das gehört habe, habe ich mich natürlich direkt gefragt, hat er noch nie was von dem LSB-Standard gehört? Denn dieser LSB-Standard, der sorgt ja unter anderem ja auch dafür, dass solche Distributionsnamen, Versionsnummern und Nicknamen oder wie sie heißen, dass diese ja auch in der etc/lsb-release abgespeichert werden können. Nun ja, die Begründung ist natürlich auch sehr, sehr stark, die er da genannt hat, der Lennart Böttring, nämlich der Lennart will dann im Grunde genommen mehr machen als dieses LSB-Release. Das heißt, er will es auch erweiterbar machen für die verschiedenen Distributionen und anpassbar machen. Wobei ich mich da ehrlich frage, bei so einer Versionsdistributionsnummer, was kann man denn da noch anpassen? Was soll man denn da noch hinzufügen, neben den Distributionsnamen, neben dem vielleicht dem Codenamen der Distribution und der Versionsnummer? Was soll denn da noch hinein? Was könnte man denn noch da hineinpacken? Nun ja, dieses LSB-Release ist ja wohl nicht Standard genug, wird jedenfalls nicht co-verwendet, wird nur von Debian, glaube ich, und Ubuntu verwendet. Und deshalb sagt er, nee, das ist kein Standard. Und außerdem sind die ganzen Befehle und Programme, die um diesen LSB-Release irgendwie drum gebaut worden sind, nicht so richtig performant. Und wären beim Booten zum Anzeigen einer einzigen Textzeile, wären die wahrscheinlich zu langsam und ein bisschen zu kompliziert. Aus dem Grund sorgt er halt dafür, dass das Ganze irgendwie vereinfacht werden soll und in so eine OS-Release-Datei hineingepackt werden soll. Und natürlich, wenn man sich jetzt so diesen Boot-Prozess anschaut, den SystemD so macht, dann macht es natürlich eventuell auch Sinn, da ein neues Programm rauszuwählen, das dann tatsächlich auch sowas anzeigt, das die Möglichkeit hat, parallel zu arbeiten zu dem ganzen anderen Driss, der da beim Hochfahren noch gestartet werden muss. Eine Art Abstraktion für Versionschecks, so hat dann Lennart das bezeichnet, dieses komische LSB-Release, was es heutzutage schon gibt. Und er will sowas gar nicht haben, sondern in Wirklichkeit will er einen kreieren für Versionierung der Linux-Distributionen. Okay, ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ihr könnt euch da natürlich eine eigene Meinung drüber bilden, wenn ihr euch die Links dazu anschaut. Ich habe das Ganze natürlich auch verlinkt. Da könnt ihr dann mal sehen, wie er das da erklärt. Der ist relativ kurz, dieser Erklärungssatz. Da gibt es nur einen wichtigen Link, den ihr zu beachten habt. Das ist die Manpage, also dieses Handbuch, was da schon teilweise fertiggestellt ist für dieses OS-Release, für diese Datei. Und was und wie man dort alles hineinschreibt und wie das dann so aussieht. Es gibt in den Kommentaren eine ganze Menge reichlicher, hochinteressanter Kommentare, die da von Problemen reden. Deshalb bin ich mal richtig gespannt, ob man dann tatsächlich bei der neuen Systemd-Version es dann tatsächlich erzwingen möchte, dass es halt eben dieses OS-Release gibt als Dateiname und ob die Distributionen das dann alle tatsächlich auch adaptieren. Also ob die das tatsächlich auch annehmen und dann auch benutzen wollen. Systemd versucht also hier erneut einen Weg zu gehen, da man davon ausgeht, dass man sowieso zum Standard-Boot-System unter Linux wird, dann noch mehr Standards mit so Huckepack zu nehmen und dann direkt auch auf System drauf zu spielen, wenn man distributionsunabhängig arbeiten möchte mit Systemd. Naja, jeder kann sich so denken, was er dazu meint. Ich halte diese Standard, das Kreieren von Standards grundsätzlich nicht für falsch. Das ist schon mal ein sehr guter Ansatz, um halt irgendwie ein bisschen was in dem Kuddelmuddel, da ein bisschen was aufzuräumen, was die verschiedenen Bootsysteme und die verschiedenen Versionssysteme und die verschiedenen anderen Sachen so angeht. Aber ansonsten denke ich mir, hier gibt es im Grunde genommen mit dem LSB-Release schon eine gute Idee, die man hätte einfach weiterentwickeln können, mit dem LSB ein bisschen was zusammenarbeite, um diese Datei oder vielleicht einen neuen Client zu schreiben, der diese Datei ausliest, dann hätte man das Problem, glaube ich, auf einem anderen Weg auch gelöst. Also so dringend sehe ich jetzt nicht, dass so eine kleine Pipifax-Datei jetzt unbedingt mit in das Systemd rein muss. Aber nun ja, müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ob es da noch weitere Bedenken gibt. Und ich empfehle euch tatsächlich dann auch mal diese FAQ durchzulesen. Da werden einige Fragen schon mal im Vorfeld beantwortet, aber ansonsten hochspannend auch die Kommentare, die unter diesem Artikel von Lennart Pöttring zu finden sind. Gut, von einem Linux-Thema quasi zum anderen Linux-Thema. Ihr wisst es, Linux, der kleine Pinguin-Tux, der ja natürlich auch in Vielzahl von Anwendungen sich wiederfindet, die im Open-Source-Bereich zu finden sind. Eine dieser Anwendungen ist die Druckerverwaltung oder die Druckereinrichtung, das Drucker-Allzweck-Werkzeug, das Schweizer Taschenmesser des Druckers, nämlich CUPS. CUPS, das Common Unix Printing System, so hieß es jedenfalls mal, könnte bald umbenannt werden zu dem Common Apple Printing System. Denn Apple hat jetzt tatsächlich angekündigt, nachdem sie natürlich die meisten Komponenten relizenziert haben und natürlich dann auch den Hauptentwickler bei Apple eingestellt haben, haben sie jetzt tatsächlich auch vor, die Linux-Features so ein bisschen einzuschränken, was jetzt CUPS angeht. Komponenten, die da betroffen sind, sind zum einen die Erkennung von, die automatische Erkennung und Einbindung von CUPS-Druckern im Netzwerk. Das ist so das Hauptproblem, was da so ein bisschen rausgestrichen wird. Das größte Feature, würde ich mal sagen, was Apple da tatsächlich rausstreichen möchte. Da haben sich natürlich wieder einige aufgeregt. Allerdings muss man dann sagen, hier hat das Apple ein bisschen was professioneller angegangen oder man ist da zumindest der Open-Source-Community, der Free-Software-Community ein bisschen was entgegengekommen, indem man halt schon vorher angekündigt hat, dass man halt diesen Schritt gehen möchte und somit dann die Möglichkeit geschaffen hat, dass das Open Printing Konsortium im Grunde genommen diese Sachen übernehmen kann. Und die haben dann gesagt, okay, wir übernehmen diesen Teil, der jetzt hier für Linux wichtig ist, von CUPS und pflegen den weiter unter openprinting.org. Technisch sieht es halt so aus, dass Apple hier für das CUPS-Browsing-Verfahren eine eigene Methode verwendet, nämlich DNS-SD. Und Linux benutzt da wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt in Zukunft Avahi, also das, was man auch als Bonjour unter Apple kennt, also die automatische Erkennung von Geräten im Netzwerk. Und das wird halt bei Linux verwendet und der Avahi-Patch war ja bisher auch bei diesem CUPS-Browsing-Modus noch gar nicht eingebaut. Der war zwar eingereicht, aber lag dann so 2 Jahre, glaube ich, irgendwo in der Mailingliste rum und keiner hat sich drum gekümmert. Und der soll dann jetzt auch, da man das ja ausgliedert, jetzt dann doch noch unter dem Dach von openprinting.org mit eingebaut werden in GUPS. Und so haben dann die User dann doch noch die Möglichkeit, automatisch übers Netzwerk Drucker einzurichten und zu finden. Neben dieser Funktion hat Apple aber noch einen weiteren Teil gestrichen, nämlich den GUPS-Filter, oder einige GUPS-Filter wurden gestrichen, weil sie einfach bei Apple gar keinen Sinn machen, die auf OS 10 oder so zu benutzen. Natürlich werden die jetzt auch von openprinting.org wieder aufgenommen und als GUPS-Filter weiterverbreitet und weiter gepflegt. Das hat auch so ja einen Vorteil. Und zwar wird jetzt das Standardformat von GUPS-Filter umgestellt von PostScript auf PDF, so dass man ein neues, moderneres Format halt hat als Standardformat für die GUPS-Filter. Das ist also das, was ja Apple und was GUPS angeht. Ich denke mal, da gab es einen riesen Aufschrei, dass Apple jetzt tatsächlich GUPS dicht macht für andere Distributionen, Linux-Distributionen, aber so schwer würde ich das nicht sehen. Der Großteil ist Open Source und man kann das dann auch zur Not auch einfach forken, wenn es denn nötig wird. Momentan sehe ich das Problem nicht. Da sind nur einige, zwei, drei Komponenten, die halt für Linux dann extra irgendwo extern gepflegt werden. Aber ich glaube, insgesamt müssen wir da keine Horrorszenarien aufmalen, sondern das wird dann sich schon so ergeben. Wird sicherlich auch Vorteile bringen, weil man dann Sachen einfach ändern kann, die man normalerweise eben unter dem Dach von Apple sicherlich nicht ändern, geändert hätte. Und ja, das ist, glaube ich, dann doch schon die Moral von der Geschichte ist, es ist nicht alles schlecht, was schlecht klingt. Jo, jetzt haben wir quasi schon fast alles durchgesprochen, was es in dieser Woche so hochinteressantes gab. Ich schaue noch gerade mal nach, ob ich noch was vergessen habe. Da gibt es nämlich noch ein letztes Thema, was hochinteressant ist, nämlich GNOME 3 hat jetzt eine neue Idee vorgestellt, wie das Layout von Programmen aussehen soll. Also wie das Facelifting quasi für die GNOME 3 Programme, das Anpassen dieser alten GNOME 2 ähnliche Portierung auf eben die GNOME 3 Touchscreen-freundliche Portierung. Und da sollen halt eben neue Applikationen an eine neue Oberfläche angepasst werden, die noch abgespeckter sein soll als die bisherige, die man so von GNOME 2 her kennt. Und als erste Demo-Applikation und als quasi Prototyp-Beispiel hat man halt den Epiphany-Nachfolger Web dort erwähnt, der halt so umgesetzt worden ist, dass er halt sehr Touchscreen-freundlich ist und dass er halt standardmäßig auch in Vollbild geöffnet wird. Das soll allerdings nicht für alle Programme umgesetzt werden, dieser Vollbild-Modus, aber das um den auf Touchscreen-Freundlichkeit, auf so wenig Elemente wie möglich, um den Benutzer nicht zu verwirren. Das soll dann tatsächlich auch durchgeführt werden. Dazu soll es dann auch noch weitere Programme geben. Da gibt es ja schon einige neue Programme, die jetzt mit relativ einfachen Sachen umgeschrieben werden. Zum Beispiel das Documents-Programm, was alle Dokumente irgendwie auflistet, egal ob lokal, entfernt, irgendwo in der Wolke bei Google. Und wechselt man zum Beispiel zwischen verschiedenen Modi, gibt es sogenannte Views, die jetzt eingeführt worden sind. Das heißt, jedes Programm hat eventuell mehrere Views, mit denen man dann umschalten kann. Also mehrere Ansichten im Grunde genommen, wo man dann umschalten kann zwischen den Ansichten. Und das soll jetzt also standardmäßig werden. Und so sollen halt die Informationen, die im Menü sich befinden, jeweils zu jedem einzelnen View, zu jeder einzelnen Ansicht, sich dieser Ansicht anpassen. Was heißt das jetzt konkret? So wie ich es verstanden habe, würde das heißen, schalte ich quasi von einem Tab, von einer Ansicht auf eine andere Ansicht um, dann kriege ich ein anderes Menü angezeigt, was dann speziell für diese Ansicht gilt. Ein Beispiel, was hier auch gezeigt worden ist, ist ein Super Manager, der halt eben zwei Views hat. Einmal so einen Album-View, wo man dann die Alben sich anschauen kann und dann herumbrowsen kann und die einzelnen Songs abspielen kann. Und die andere Ansicht, die die ganze Musikbibliothek einem darstellt. Außerdem soll in diesem ganzen Gedönse auch noch die Touchscreen-Freundlichkeit mit eingebaut sein. Das heißt, in Zukunft wird es auch möglich sein, ohne Umschalt oder Alt, Markierungen in einem Text oder sowas vorzunehmen, indem man einfach eine Schaltfläche drückt mit einer Maus oder mit einem Finger, je nachdem, was man halt eben benutzt für ein Gerät, und dann die Möglichkeit besitzt, halt eben in dem Menü das Markierenwerkzeug auszuwählen. Dann wird das Markierenwerkzeug ausgewählt, dann kann man halt eine Markierung durchführen und den Text kopieren. Das heißt, es geht alles in Richtung Touchscreen-Freundlichkeit, alles so in Richtung Tablet. GNOME 3 will halt tatsächlich eine Tablet-Distribution werden, so habe ich so das Gefühl, oder eine Tablet-Distribution eventuell auch herausbringen, so ein bisschen was, weil die Konkurrenz ja jetzt mit KDE Plasma und dem Spark-Tablet, das übrigens auch Anfang dieser Woche jetzt, oder Anfang, nee, letzte Woche bereits schon zum Vorverkauf angeboten worden ist. Das heißt, alle, die sowas haben wollen, sollen sich mal anmelden, damit die Leute so ungefähr eine Vorstellung haben, für wie viel Leute sie dann halt dieses Tablet produzieren sollen, ob sie nicht vielleicht nochmal direkt 1000 Stück mehr bestellen sollen oder 10.000, je nachdem, wie viele Leute das denn tatsächlich haben wollen. Und GNOME 3 versucht jetzt tatsächlich auch dann mit diesem Schritt dann doch mehr in Richtung Touchscreen zu gehen und sieht dann auch so den Vorteil davon, oder die Zukunftsaussicht zumindest sieht so aus, dass man wohl in Richtung Touchscreens gehen möchte und gehen wird. Ob das nun gut oder schlecht ist, ich halte das so ein bisschen was für fraglich. Ich bin auch nicht so der Freund davon, dass man alles noch einfacher macht, als es jetzt schon ohnehin schon ist. Umstellung kostet immer ein bisschen was Umgewöhnungszeit. Das hat man bei der Umstellung von GNOME 2 auf jetzt die GNOME 3 Shell schon deutlich erlebt. Da sind nicht so viele Leute mitgekommen und auch nicht mitgegangen. Und das wird dann also ein bisschen jetzt schwierig, aber ich glaube, ein konsequenter Weg, den GNOME 3 dann da gehen wird, und da bin ich mir sicher, dass das im Endeffekt dann auch rund laufen wird, auch wenn es vielleicht auf dem Desktop mit Tastatur und Maus ein bisschen jetzt komisch zu bedienen sein wird. Am Anfang wird sich das dann doch, glaube ich, Stück für Stück, Stückchen für Stückchen durchsetzen. Und da bin ich ja mal gespannt, wie das Ganze dann aufgenommen wird von der Community und ob es da dann doch eventuell auch wieder Forks geben wird, die dann diese alte Ansicht wiederherstellen wird. Das ist ja alles möglich bei dem GNOME 3, wenn wir überlegen, Cinnamon und Schieß mich tot Extensions, die einem ermöglichen, das GNOME 2 Aussehen quasi durchzusetzen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwelche Knalltüten da auf die Idee kommen, das ein oder andere Programm zu forken, um dann das alte Aussehen beizubehalten. Jo, das war's im Grunde genommen für diese Karnevals-Spezialausgabe des TechView Podcasts. Ich habe im Grunde genommen alles erzählt, was es so in der letzten Woche Hochinteressantes und Spannendes gab an News. Aber ich bin noch nicht fertig. Nein, nein. Ich habe nämlich noch etwas Interessantes. Das kam letzte Woche, dann auch Anfang der Woche, auch in Videoformat raus. Ist aber schon ein Thema, was schon ein bisschen ein paar Wochen älter ist. Nämlich The FOSDEM. Ihr habt es vielleicht gehört, in Belgien findet ja jedes Jahr eine FOSDEM statt. Eine Free and Open Source Entwicklungskonferenz. Und ich war leider nicht dabei, hatte leider keine Zeit, aber ich habe mir dann letzte Woche dann die Videos, die Aufzeichnungen angeschaut von der FOSDEM und was es da so alles Hochspannendes und Interessantes zu berichten gab. Und ich habe mir was Interessantes angeschaut, und zwar nennt sich das Snapper. Ja, ganz genau, es nennt sich Snapper. Und Snapper ist ein Tool, das entwickelt worden ist, um das BATA-FS-Dateisystem und die Snap-Schnappschuss-Funktion, nicht Schnappschuss, sondern Schnappschuss-Funktion des Dateisystems besser nutzen zu können und dann auch für Dritthersteller nutzbar zu machen. Das heißt, es sind zum einen zwei Sachen, die Snapper sind. Zum einen ist das ein Programm, was einem erlaubt, tatsächlich Schnappschüsse anzulegen, das übrigens auch dann teilweise von dem OpenSUSE Yast benutzt wird. Ihr merkt schon, es handelt sich um ein OpenSUSE Produkt, dieses Snapper. Und es ist eine Lib-Snapper-Funktion, die einem ermöglicht, als Bibliothek zu benutzen und dann kann man dieses Programm oder diese Funktionen, die dieses Programm auch bietet, auch in andere Programme mit hineinbauen. Schnappschussfunktion, ja, was ist denn das jetzt unter dem BataFS? Das ist im Grunde genommen eine Möglichkeit, von eurem Dateisystem und allen Dateien, wie ihr sie jetzt gerade habt, einen Schnappschuss zu erzeugen, ein Foto zu erzeugen, eine Kopie zu erzeugen und diese Kopie separat irgendwo abzuspeichern. Heutzutage machen wir sowas und das nennt sich Backup. Und das macht eben dieses Dateisystem eventuell auch automatisch, wenn man denn will, oder mit Hilfe dieses Snapper-Programmes unter OpenSUSE auch jedes Mal, wenn man per Just einfach ein Programm einspielt oder eine Einstellung oder einen Benutzer anlegt oder eine Einstellung ändert oder so macht, dann legt er halt so einen Schnappschuss an und das ermöglicht dann, wenn irgendwas kaputt geht, wenn wir irgendwas falsch gemacht hat, einfach auf diesen Schnappschuss zuzugreifen und man hat dann dieses vorherigen Stand quasi seines Systems und kann diesen dann wieder herstellen. Noch schöner, dieses Schnappschuss erlaubt es mir sogar, dieses Snapper-Programm erlaubt es mir sogar, diesen Schnappschuss zu durchsuchen und dann die Änderungen in einem ganz normalen Diff-File, also in einem ganz normalen Vergleichsdatei anschauen zu können. Das heißt, ich habe da die Möglichkeit zu sehen, hier in Datei XYZ hat sich diese eine Zeile verändert. Und das ermöglicht es mir dann auch theoretisch manuell einige Änderungen durchzuführen und dann zu sehen, ob das System dann so läuft, wie ich es dann tatsächlich auch haben will. Das ist also eine sehr hervorragende Funktion, die eben dieses Schnappschussprogramm bietet, sehr gut integriert in Just. Wie ihr sagt, jedes Mal, wenn ihr was installiert oder wenn ihr was deinstalliert, dann wird da so ein Schnappschuss gemacht, wenn ihr Konfigurationsdateien ändert, Home-Verzeichnis ändert, am Webserver rumspielt oder was auch immer, wird dann halt eben so ein Schnappschuss gemacht und das ermöglicht es euch dann tatsächlich dann auch immer wieder das Ganze wieder herzustellen. Hochinteressant ist es, dass es für den Benutzer, wenn er sich jetzt entscheidet, auf BataFS, auf dieses Dateisystem, auf dieses noch immer experimentell bezeichnete Dateisystem, sein System drauf zu installieren, dann sorgt dieses Snapper eingebaut in Just automatisch dafür, dass diese Backups, dass diese Snapshots erstellt werden und auch automatisch, dass ältere Backups, ältere Snapshots dann gelöscht werden. Ich glaube, nach 30 Tagen oder nach 60 Tagen werden diese Snapshots dann gelöscht. Das Interessante bei der FOSDEM war, und da muss ich ganz ehrlich sagen, mal jetzt hier so ein bisschen, also liebe FOSDEM-Leute, liebe Leute, die ja dazu FOSDEM geht, wenn ihr einen Vortrag habt, der so tatsächlich so spannend ist, dann müsst ihr den ein bisschen was vorbereiten. Ich weiß es jetzt nicht, ob es bei diesem vortragenden OpenSUSE-Fritzen da tatsächlich daran gelegen hat, dass er nicht sehr gut Englisch kann oder sowas, aber der Vortrag war in der ersten Stunde einfach zum Einschlafen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das nächste Mal, bis er entweder einen anderen Typen hinschicken, der das tatsächlich gut vortragen kann, oder das Ganze ein bisschen was proben, damit das auch ein bisschen was spannender rüberkommt. Ihr könnt euch das natürlich dann auch selber anschauen. Ich werde das Ganze natürlich auch verlinken, so dass ihr dann mal sehen könnt, wovon ich da rede. Es wurde im Grunde genommen erst spannend, als er eine Demo gestartet hat und dann gezeigt hat, wie das Ganze funktioniert. Die ganze Theorie rumherum wäre vielleicht auch spannend gewesen, wenn man sie etwas spannender rübergebracht hätte. So, das muss ich jetzt so als kurzen Rant, als kurzes Aufregerschen-Thema doch noch rüberbringen. Und auf jeden Fall bei der Demo konnte man dann auch sehen, wie das Ganze technisch funktioniert. Deshalb empfehle ich euch, diese Demo anzuschauen. Das funktioniert mit Volumes und Subvolumes, um es mal ganz kurz zu fassen. Und da gibt es halt sehr gute Hintergrundinformationen für die Leute, die sich dafür interessieren. Und dann gab es natürlich dann auch die Möglichkeit oder der Fragen, die waren zum Teil auch so ein bisschen, ich glaube, da hat es wirklich an dem Englischen gehapert, bei den Vortragenden, ein bisschen, ja, doch etwas kritisch hinterfragt, warum man jetzt Snapper benötigt oder diese Lib-Snapper-Datei benötigt oder diese Bibliothek benötigt, um zum Beispiel im Dolphin, im Dateimanager von KDE, man könnte natürlich auch den Nautilus-Dateimanager von GNOME nehmen oder was auch immer, ersetzt das durch den Dateimanager eurer Wahl. Warum man dann da einen Plugin schreiben für soll, das dann die Bibliothek LibSnapper benutzt, anstatt direkt die Snapshots-Funktion auf ButterFS zu benutzen. Das war eine sehr kluge Frage, anscheinend die klügste Frage überhaupt in dieser ganzen Diskussion. Leider wurde sie nicht richtig beantwortet. Ich kann sie aber beantworten. Also wenn dieser Fragesteller ein bisschen was Kölsch versteht, dann kann er eventuell dann auch meine Antwort jetzt verstehen und wenn er diesen Podcast natürlich hört. Also, es sieht so aus, dieses Lip-Snapper hat natürlich den Vorteil, wenn alle Programme dieses Lip-Snapper benutzen, dann greifen sie auch ineinander. Das heißt, dass im Grunde genommen, wenn man ButterFS direkt ansprechen würde, würde dann die Möglichkeit bestehen, dass man eventuell einen alten Snapshot von LipSnapper irgendwie überschreiben würde oder man könnte in Konflikte kommen mit anderen Programmen, die ebenfalls auf ButterFS zugreifen. Und, ja, damit das Ganze halt nicht so ist, hat man eben diese Bibliothek geschrieben und man möchte möglichst alle Programme dann, dass sie eben diese Bibliothek benutzen, um halt eben auf ButterFS Snapshots zu erzeugen. Das würde es zumindest vereinfachen, würde dann keinen Konflikt herstellen zwischen dem Dateimanager und dem E-Mail-Programm zum Beispiel oder der Musikverwaltung, wenn es um das Erstellen von Schnappschüssen geht. Und das muss halt gewährleistet werden, dass es in Lehre kommen, ansonsten bringt diese ganze Schnappschussverfahren gar nicht. Und das ist halt das, was eben diese Bibliothek LipSnapper ermöglichen soll. Allerdings ist die Frage trotzdem immer noch berechtigt, weil natürlich diese LipSnapper-Funktionen und das Snapper-Programm selber sind zwar Open Source, aber Snapper ist halt sehr, sehr stark eng als einzige Komponente bisher eingebaut oder diese LipSnapper-Funktion auch eingebaut in den Yet Another Setup Tool. Und das ist natürlich sehr OpenSUSE-spezifisch, sehr SUSE-spezifisch und das geht dann natürlich nicht so einfach zu implementieren in anderen Programmen. Da ist natürlich die Frage, weil ja sehr, sehr viele KDE-Entwickler auch bei OpenSUSE mit dran arbeiten, ob sie eventuell in der nächsten Version, das wird jetzt nicht 4.8.1 sein, sondern 4.9.0 wahrscheinlich, diese Lip-Snapper-Funktion dann auch in den Dolphin mit hinein integrieren. Das würde dann zumindest erfordern, dass dann, wenn das auf anderen Linux-Distributionen laufen werden soll, müsste man dann tatsächlich auch diese Lip-Snapper-Bibliothek auch in andere Distributionen übernehmen. Das könnte dann, weil ja OpenSUSE in dem Bereich zumindest Vorreiter ist, auf jeden Fall dann einen Standard kreieren. Aber ich habe so ein bisschen meine Bedenken, weil es gibt andere hervorragende Funktionen, die bereits in Just eingebaut sind, die bereits in als Bibliotheksform auch vorliegen, aber nur von OpenSUSE selber und den ganzen Familienprodukten, die davon abhängen, irgendwie benutzt werden. Aber leider nicht von anderen Linux-Distributionen. Und das müsste halt man ein bisschen was besser fördern, ein bisschen was mehr publizieren, weil ich bin mir sicher, dass viele Debian, viele Ubuntu, Kubuntu und Schieß mich tot, wie sie alle heißen, Leute das gar nicht so richtig wahrgenommen haben und gar nicht so richtig wissen. Und gerade Fedora, das ja jetzt auch vorhat mit der nächsten Version, ich glaube es ist Fedora 17, Beefy Miracle heißt das übrigens, das passt ja auch fast schon zu Karneval, das ist ja auch schon ein Witz in sich selber, dieser Codename, dass dieses Programmchen halt eben eventuell auch in Fedora, wenn man mit viel Glück, wenn man da ein bisschen Publicity macht, eventuell dann auch in Fedora, in die KDE-Version eventuell dann auch von Fedora einfließen könnte, denn die haben tatsächlich ja vor, ButterFS als Standarddateisystem zu verwenden. Nun ja, da müssen wir halt mal schauen, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Und ich muss jetzt auch mal schauen, es wird langsam was spät, ich muss gleich zur nächsten Karnevalssitzung und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr hattet viel Freude und viel, vielleicht die einen Karnevalsverweigerer, ein bisschen was Leid, aber das muss einfach sein. Das ist Karneval und das ist der einzige Technik-Podcast, der halt eben um Kölsch zur Karnevalszeit herauskommt. Und ich denke, man hat es auch so verstanden. Ansonsten hört es euch noch einmal an. Macht euch einen schönen Abend, macht euch einen schönen Tag. Und das war's von mir hier aus der Karnevalshochbuch Köln. Und ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge. Und rufen wir aus auf den Deckview-Podcast. Dreimal Kölle, Alaf, Kölle, Alaf, Deckview-Podcast, Alaf.